Okay, los geht's. 3, 2, 1. Okay, wir haben doch ein größeres Delay, als ich dachte. Du warst so eine halbe Sekunde hinter mir oder so. Egal.
Vielleicht bin ich einfach nur schlecht.
Vielleicht ist dein Timing einfach nur massiv schlecht. Das kann natürlich sein. Okay, ach so, warte, ich muss noch unser Intro vorlesen, oder? da, ich hab's. Ich sollte es irgendwann mal auswendig lernen. Es ist nicht so schwer. Ich fange jetzt einfach mal an. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, und heute ist so ein bisschen eine Spezialfolge. Ich meine, ihr alle habt ja gerade so eine Spezialzeit, wenn ich so nennen will. Schwierige Zeit momentan. Und wir haben es ein bisschen angedeutet beim letzten Mal. Und jetzt sehen wir uns gerade nicht beide zusammen in einem Zimmer sitzen, sondern ich sehe gerade Janis über Skype vor mir, so per Videochat. Hi, Janis.
Hallo. Ja, das ist so die Möglichkeit, die wir jetzt auch zum Arbeiten benutzen. Viele Firmen haben ja auf Homeoffice umgestellt und unser Institut ist auch fast komplett auf Homeoffice. Das heißt, unsere ganzen Meetings finden nur noch digital statt und ja.
Ja, ich mache ja eh eine Online-Lehre, habe ich ja momentan mit der Begabtenschmiede am Laufen. Das heißt, mein Online-Unterricht ist eigentlich gerade die perfekte Alternative zur Schule. Ich habe arbeitstechnisch überhaupt kein Problem, aber ich muss mir jetzt mit meiner Frau zusammen hier unsere Räumlichkeiten teilen, denn sie wurde auch ins Homeoffice geschickt und sie arbeitet normalerweise auswärts im Büro. Das heißt, es ist hier gerade auch ein bisschen enger und ein bisschen mehr beansprucht, das Ganze, aber das bekommen wir schon ganz gut hin. Heutige Thema, noch nicht genannt, es soll über Röntgenstrahlen gehen. Das heißt, ein bisschen Abwechslung. Wir wollen jetzt nicht noch groß über irgendwie unseren Senf dazugeben zu Corona. Das heißt, ich wollte ganz kurz, so, dass wir so einen ganz kleinen Beitrag beitragen. So ein ganz klein bisschen Senf. Und zwar nicht über die Thematik selber, sondern alle sagen ja momentan, das ist ja dieser ganz schlimme exponentielle Verlauf. Und die Leute lernen das irgendwie nicht mehr richtig in der Schule, dieses exponentielle Denken und so weiter. Und diese reine Mathematik des exponentiellen Verlaufs, darüber dachte ich, könnten wir ganz kurz so zum Einstieg einmal aufklären, einmal drüber reden, obwohl ich glaube, dass unsere Hörer oder die meisten davon sehr, sehr gut aufgepasst haben, was Mathe angeht und dementsprechend das sehr gut machen können. Die Frage ist ja mal, wie schnell erhöhen sich diese kleinen Fallzahlen, die wir heute zum Glück in Deutschland noch haben, und wie schnell kann das wirklich auf einmal Millionen von Leuten betreffen? Ich glaube, die Zahlen, die ja aktiv momentan genannt werden, ist sowas wie, wenn wir nichts ändern an der aktuellen Ausbreitungsrate, dann kann da in ein, zwei Monaten können schon über 10 Millionen oder sowas betroffen sein. Und jetzt kann man sich fragen, stimmt das eigentlich wirklich? Wie sieht das überhaupt mit diesen Exponentialkurven aus? Man kann da ganz einfach ein paar Beispielrechnungen machen. Ich habe hier einfach mal GNUplot offen. Das ist so ein ein Plotprogramm, mit dem man aber auch rechnen kann. Und ich kann mir hier diese Exponentialkurven einfach ausgeben lassen. Und dann habe ich mir einfach mal so ein paar Daten rausgesucht. Das Problem ist, es gibt natürlich keine gesicherten Daten momentan, sondern erst nach dieser Corona-Krise werden dann nachträglich, wird klar sein, wie viele waren wirklich infiziert, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Es gibt natürlich eine Dunkelzahl, die geschätzt werden muss, und wir haben einen sogenannten Meldeverzug. Das heißt, nicht alles, was beim Arzt oder so gemeldet wird, kommt direkt in die Charts beim Robert-Koch-Institut an und so weiter. Wenn man mal ganz grob schätzen will, also diese Zahlen sind quasi nur so ein bisschen, ich denke, fast optimistisch geschätzt, aber wir sind ungefähr momentan bei, ich glaube, 10.000 gemeldeten Fällen in Deutschland. Janis, stimmt das?
Ja, das kommt ungefähr hin.
Ungefähr, oder? Ungefähr 10.000, um das mal so grob zu überschlagen. Es gibt jetzt ein paar Studien zu Dunkelziffern, die veröffentlicht wurden, und die liegen alle, also im schlimmsten Fall, glaube ich, sowas bei 10 beim Faktor 10 und im besten Fall sowas Faktor 2 bis 3. Es wird momentan für Deutschland, findet man Sachen von zwischen 4 und 7 Faktor, den es an Dunkelziffer quasi gibt an Infizierten. In Wirklichkeit muss man bedenken, dass das positiv ist, je größer das Ganze ist. Ja, weil was wir wirklich sehen und immer messen, sind ja eigentlich auch vor allen Dingen die stark Erkrankten und die Toten nachher. Und je höher die Dunkelziffer ist, man das aber gar nicht jetzt mitbekommt, weil es gar nicht auffällig ist, weil die Symptomatik sehr, sehr schwach ist, desto besser. Weil die Todesrate dementsprechend nach unten korrigiert werden muss im Nachhinein. Das heißt, man hofft eigentlich, dass dieser Faktor sehr, sehr groß ist. Das heißt, es sind zwar jetzt viel mehr infiziert, als wir denken, aber das heißt auch, die ganzen Infizierten, von denen wir jetzt nichts wissen, sind in Wirklichkeit nur ganz, ganz schwach krank oder gar nicht krank. Also wenn man sagt, momentan diese Schätzungen gehen zwischen einem Faktor 4 und einem Faktor 7, sage ich einfach mal einen Faktor 4. Ja, wenn wir aktuelle Meldeverzug, was das Robert-Koch-Institut rausgibt, waren, glaube ich, ungefähr 6 Tage. Das heißt, das, was dann, bis es wirklich quasi von den Ärzten über die Landesstatistiken bis zu den Robert-Koch-Statistiken geht, sind ungefähr 6 Tage. Und wir haben natürlich noch eine Inkubationszeit von ungefähr 6 Tagen. Ja, man sagt ja bis zu 2 Wochen, aber der Durchschnitt liegt wo irgendwo zwischen 5 und 6 Tage, ist das, was man momentan hört. Das heißt, sagen wir einfach mal 6 Tage Inkubationszeit, dann wird man krank, dann meldet man, wird man getestet, man meldet es und dann 6 Tage später taucht es auf jeden Fall dann nachher in den Statistiken auf. Ich, wie gesagt, keine Gewähr jetzt für die Zahlen. Es geht vor allen Dingen um die Mathematik dahinter. Und jetzt kommt natürlich noch, wie schnell steigt diese Exponentialfunktion an? Momentan sehen wir, glaube ich, in den gemeldeten Zahlen so einen Anstieg alle 3 Tage ungefähr. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen schneller. Aber das ist wohl nur der Anstieg der aktuellen gemeldeten Zahlen und nicht der wirklich Infizierten. Wenn man das so ein bisschen genauer sich anschaut, gehen aktuelle Studien immer noch von einem Faktor 6 aus. Das sagt auch der momentan sehr berühmte Professor Drosten von der Charité Berlin. Der geht auch momentan von ungefähr alle 6 Tage verdoppelt sich das Ganze. Vermutlich, wie gesagt, das sind diese Zahlen, die man erst im Nachhinein dann wirklich nachher rückwirkend vernünftig berechnen kann. Bisher sind die Fehlarbeiten riesig groß.
Das der Gute hat ja auch ist, übrigens einen sehr interessanten Podcast.
Professor sollte man Drosten. Auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, falls es immer irgendwer immer noch nicht quasi kennt. Ja. Die meisten kennen ihn, glaube ich, mittlerweile schon. Von NDR Info ist das, glaube ich, der Podcast. Findet man überall, weil auch bei YouTube kann man den sich anhören, aber auch bei Spotify und so weiter. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall, wenn wir sagen, okay, wir haben ungefähr 6 Tage Meldeverzug und wir haben 6 Tage Inkubationszeit und alle 6 Tage verdoppelt sich das. Das heißt ja, in Wirklichkeit ist unser Stand, wenn ich jetzt die reellen momentan Infizierten anschaue, nicht bei diesen 10.000 Gemeldeten, sondern das Ganze muss ja einmal verdoppelt werden wegen der Inkubationszeit und dann noch einmal verdoppelt werden wegen der Meldefrist quasi. Das heißt, in Wirklichkeit sind wir jetzt dann schon bei 40.000, ja, wenn ich das Ganze 2-mal verdopple. Und jetzt habe ich noch diese Quote von denen, die wir gar nicht momentan erkennen und messen können. Wie gesagt, die war irgendwas Faktor 4 bis 7. Sind wir mal ein bisschen optimistisch an der Stelle. Und das heißt in dem Fall jetzt nicht großer Faktor, sondern sagen wir einfach mal, es sind doch nicht so viele infiziert. Sagen wir, vielleicht rechnen wir einfach mal mit 100.000, die momentan wirklich infiziert sind. Das ist ja noch ein kleinerer Faktor, das ist ein Faktor 2,5, den ich dann da nehme. Aber vielleicht ist ja die Meldezeit in Wirklichkeit statt 6,03 oder sowas. Ja, also ich will jetzt einfach mit einer schönen Zahl rechnen. Und das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Sagen wir, momentan sind 100.000 in Deutschland wirklich infiziert, inklusive Dunkelziffer. Ja, also auch die, die quasi gar nichts momentan merken, aber das schon in sich drin haben, oder die, die es auch gar nicht bemerken werden, weil es einfach auch für die meisten dann dementsprechend nicht so schlimm ist. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine Exponentialfunktion, die sich alle 6 Tage verdoppelt. Das heißt, ich habe sowas wie 2 hoch x durch 6 oder x durch 6 Tage. Ja, das heißt, wenn jetzt x 6 Tage ist, dann habe ich da genau 2 hoch 1, dann ist das Ganze genau verdoppelt. Wenn x 12 Tage ist, habe ich da 2 hoch 2, dann habe ich das Ganze 2-mal verdoppelt und so weiter. Und davor schreibe ich jetzt natürlich noch die aktuelle Zahlziffer. Also ich habe jetzt sowas wie 100.000 mal 2 hoch x durch 6 und das ist dann die Funktion, die Exponentialfunktion, die man sich angucken kann. Moment, die kann ich mir kurz mal rausgeben. Wenn ich mir das rausgebe, sehe ich, ja, ich kann mir mal den nächsten Monat rausgeben, die nächsten 30 Tage. Dann sehe ich, dass ich in den nächsten 30 Tagen ungefähr bei so knapp 3 Millionen Infizierten oder so ankommen werde, wenn ich das jetzt so zugrunde lege. Das sind aber nicht 3 Millionen Gemeldete, sondern das ist jetzt ja schon das Komplette mit Dunkelziffer, mit Meldeverzug und so weiter. Da ist alles mit drin. Das heißt nicht, dass in 30 Tagen quasi auf einmal dann diese 3 Millionen gemeldet wurden. Aber da sieht man mal diesen starken exponentiellen Wachstum. Ja, dass man auf einmal aus diesen, ja, momentan sind 10.000 gemeldet, aber wirklich infiziert in 30 Tagen, wenn es so weitergeht wie bisher, das heißt, wenn die Verdopplungsquote auf alle 6 Tage liegt, dann ist man dann irgendwann bei über 3 Millionen. Das ist natürlich sehr, sehr, ja, problematisch an der Stelle. Und genau deswegen muss natürlich auch was dagegen getan werden, um diese Zahl zu drücken. Eine Verdopplung alle 6 Tage ist nicht sehr lange aufrechtzuerhalten. Schon rein mathematisch nicht. Das rein mathematisch nicht kann ich einfach mal euch zeigen, indem man einfach mal guckt, wie stark ein exponentielles Wachstum ist. Ich setze das mal statt auf 30 Tage, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir haben das Ganze 60 Tage lang mit diesem Wachstum, ohne dass wir was ändern. Das heißt, wir schaffen es nicht, das Ganze durch Isolation abzubremsen. Dann haben wir nach 60 Tagen ja, viel zu viele. Dann ist Deutschland wirklich durch, ja. Also mein Rechner sagt mir, nach 60 Tagen hätte diese Funktion einen Wert von 1 × 10⁸. Ja, das heißt 100 Millionen. Das heißt ja, in Deutschland hätten wir die Immunität ja ungefähr erreicht, weil nach 60-70% der Bevölkerung wird ja normalerweise gesagt. Das heißt, dann wird sich dieses Virus eigentlich nicht mehr natürlicherweise weiter ausbreiten, sondern das Ganze wird mehr oder weniger zum Erröden kommen. Das heißt, die hätten wir dann schon eigentlich erreicht. Wahrscheinlich ungefähr, ich kann mal gucken, ungefähr so nach 50 Tagen. Das ist so ungefähr die Grenze von jetzt an. Also wenn wir das nicht aufhalten und diese Rate drastisch senken, dann wäre rein mathematisch nach 50 Tagen von jetzt an, ja, wären diese 60% in Deutschland quasi durch. Und dann hätten wir aber ein richtig massives Problem in den Kliniken und so weiter, wenn man die aktuellen Raten von Patienten nimmt, die behandelt werden müssen. Dementsprechend, Leute, bleibt bitte, bitte, bitte zu Hause. Social Distancing ist ja immer das, was hier verwendet wird. Also schränkt es aufs Nötigste ein. Geht noch einkaufen, geht noch die ganz kurze Runde mit dem Hund und ansonsten war's das. Ja, geht nicht auf Spielplätze mit euren Kindern und so weiter. Das ist echt ein Problem. Und wir müssen diese Zahl von alle 6 Tage eine Verdopplung echt drücken. Und ich hoffe wirklich, dass sie bei ungefähr alle 6 Tage ist und nicht bei ungefähr alle 3 Tage, wonach es ja momentan, wenn man nur in die Zahlen kommt, aussieht.
Ja, für manche ist das gar keine große Umstellung.
Wir als Physiker haben es natürlich gut. Ja, dieses Social Distancing machen wir quasi einfach berufsmäßig eh schon immer. Das ist unser Leben.
Also das Wort Distance kannte ich, aber das Wort Social, ja.
Ja, ist natürlich ganz witzig für uns, aber wenn du vor allen Dingen Familien mit Kindern und so anguckst, ist das natürlich sehr, sehr hart, wirklich.
Das stimmt.
Und die Berufe, die auch weiterhin ausgeübt werden müssen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Also jetzt irgendwie Kassierer sein oder Arzt sein oder so ist natürlich viel, viel härter noch, als wirklich einfach nur zu Hause aufs Sofa flitzen zu müssen und Netflix schauen zu müssen. Ja? Das ist sollte eigentlich drin sein, Leute. Bitte macht das. Die reine Mathematik sagt, ihr müsst es machen, ansonsten haben wir echt ein Problem, ja. Drückt diese Zahl. Es war einfach nur mal so ein bisschen eine kurze, was bedeutet dieses Exponentialfunktion-Ding und wie schnell steigt das wirklich an? Ich glaube, übrigens, wenn man noch ungefähr 30 Tage weiterguckt, ist die Welt schon irgendwie 10-mal oder so durch. Also diese Exponentialfunktion knallen ja nach oben. Aber irgendwann kommt ja diese Gegenbewegung durch die Immunisierung der Bevölkerung, wenn die Zahlen sehr groß werden. Deswegen wird das irgendwann abflachen, was jetzt nicht in diesem einfachen Modell drinsteckt quasi. Ja, deswegen, aber das heißt auch in Deutschland, ja, also wenn jetzt wirklich in Deutschland irgendwie 2, 3, 4 Millionen und so weiter betroffen wären irgendwann, ja, was man nicht hofft oder zumindest nicht in sehr kurzer Zeit hofft, dann wird es auch da zu einem leichten Abflachungseffekt kommen, weil ja teilweise die Bevölkerung schon dann immunisiert ist und so weiter. Ja, okay, kommen wir vielleicht mal zur Physik.
Genau, zum Hauptthema.
Das war genug, glaube ich, Vorgeplänkel. Aussage ist auch klar, hört euch den Podcast von Herrn Professor Drosten an und bleibt zu Hause. Und jetzt reden wir über Röntgenstrahlung, die ist auch gefährlich, aber hoffentlich nicht so gefährlich, weil man ihr nicht ständig ausgesetzt ist, beziehungsweise zumindest nicht in solchen Maßen. Man ist ja schon ständig ausgesetzt. Da kommen wir vielleicht noch dann zu. Vielleicht beginnen wir, wie immer, wenn wir sowas machen, einfach mal mit der Geschichte. Da gab es bestimmt mal einen Herrn Röntgen, oder Janis?
Natürlich gab es da einen Herrn Röntgen. Also bei den meisten solchen Geschichten ist es ja so, dass das, was man da entdeckt hat, nach dem benannt wurde, der es wirklich als erster entdeckt hat. Und der erste, dem es wirklich bewusst aufgefallen ist und nicht nur so als so ein komisches Phänomen, was man irgendwo so ein bisschen sieht, sondern bewusst das rausgefunden hat, was da eigentlich hintersteckt, war Wilhelm Conrad Röntgen. Und das war 1895, also schon relativ lange her. Und der hat damals viel mit Elektronenstrahlen gearbeitet, die in so Entladungsröhren beschleunigt wurden und hat daran geforscht, weil das damals sehr, sehr interessantes Thema war. Und wie so oft ist es dann natürlich durch einen Zufall dazu gekommen, dass er dann da entdeckt hat, was jetzt als Röntgenstrahlen bekannt ist.
Genau, also er hatte ganz viele, ja, fluoreszenzfähige Gegenstände im Prinzip in der Nähe dieser Elektronenstrahlröhre und hat dann beobachtet, dass die auf einmal, als er dann abends alleine im Dunkeln da in seinem Labor stand, dass die auf einmal angefangen haben zu leuchten, mehr oder weniger. Und dann hat er das Ganze weiter untersucht und dann dadurch festgestellt, da muss also bei dieser Abbremsung der Elektronenstrahlen, da muss irgendwie Röntgenstrahlung bei entstehen und die bringt diese, oder da muss elektromagnetische Strahlung beistehen, das hat er sich quasi erstmal gedacht. Und die bringt dann diese Gegenstände durch Fluoreszenz zum Leuchten. Ja, das heißt, die regt die Gegenstände an und interne Zustände der Gegenstände und die strahlen dann wieder ab und die strahlen dann im sichtbaren Bereich wieder ab. Und so konnte man dann auch Röntgenstrahlung wirklich messen und sehen und das Ganze dann natürlich auch weiter untersuchen. Aber da steckt schon so ein bisschen was drin. Erstmal natürlich, Röntgenstrahlung selber ist einfach elektromagnetische Strahlung. Ja, das heißt, das ist einfach wie Licht, aber in einem anderen Bereich, in einem viel energiehärteren Bereich, also deutlich höhere Energien. Wenn wir jetzt das Spektrum so ein bisschen vorstellen, das elektromagnetische, dann haben wir irgendwie den sichtbaren Bereich und wenn ich zu kürzeren Wellenlängen, also zu höheren Energien gehe, komme ich dann irgendwann in den UV-Bereich und dann komme ich irgendwann in den Röntgenbereich, bevor es dann, wenn ich weitergehe, irgendwie in den Gamma-Bereich geht. Ja, das heißt, das Ganze ist noch härter als die UV-Strahlung, die uns ja normalerweise zum Beispiel sowas wie Sonnenbrand oder so schaffen kann. Und damit geht das auch noch weiter rein in unseren Körper. Und daher kennt ihr diese schönen Röntgenaufnahmen und sowas, ne, aus diesen, genau. Beim Arzt zum Beispiel oder früher auch gerne beim Rummelplatz. Ne? Das ist immer so ein Klassiker, den man gerne erzählt, wenn man über die Entdeckung der Röntgenstrahlung redet. Man wusste früher noch nicht richtig was von den Gefahren der Röntgenstrahlung. Und deswegen war das zum Beispiel eine schöne Jahrmarktsattraktion. Da hat man so Ganzkörper-Röntgenfotos gemacht und die Leute einfach direkt in die Hand gedrückt, so von ihrem Skelett. Aber mit Dosen, die eigentlich, also man hätte das auch mit einem Hundertstel dieser Dose hinbekommen, aber die wussten halt nicht von den Gefahren und wollten ein schön klares Bild haben. Also viel, viel höhere Dosen, als heute bei unserem Arzt so mehr oder weniger verwendet wurden. Und die Leute bekamen dann haufenweise Krebs und so weiter.
Auch die ersten Forscher, die daran gearbeitet haben, haben dann natürlich im Labor rumprobiert und ihre Hand dann öfter durchleuchtet und immer wieder angeguckt. Und die haben dann auch massive Probleme bekommen, weil einfach das Gewebe geschädigt wurde oder weil eben Krebs dann draus entstanden ist. Das hat man aber erst natürlich einige Jahre später gemerkt. Es gab wohl auch eine Zeit lang in einigen Schuhgeschäften so Röntgengeräte, wo man gucken konnte, ob der Schuh schön passt, also wie der Fuß in dem Schuh drin sitzt. Auch das aus heutiger Sicht, das ist natürlich eine ziemlich dumme Idee, aber damals kannte man die Gefahren noch nicht und war sehr euphorisch darüber, was alles für Möglichkeiten da bereitstanden und hat es dann dementsprechend gut ausgereizt. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir heute wissen, wie gefährlich das ist, weil man eben so eine große Statistik bekommen hat, weil viele Leute das dann dem ausgesetzt waren.
Ja, im Englischen heißt das Ganze ja X-Rays und dieser Name wurde von Konrad Röntgen selber vorgeschlagen. Also der hat das Ganze quasi X-Strahlen oder X-Rays genannt und von wem anders wurde ein paar Jahre später dann die Röntgenschen Strahlen mehr oder weniger vorgeschlagen, dass das im Deutschen dann als Röntgenstrahlen bekannt wurde. Röntgen hat es nicht selber nach sich benannt,
das wäre schon so,
sondern erstmal so im Sinne von ganz mysteriöse Strahlen, das Ganze mit X-Strahlen, das Ganze benannt.
Ich meine, wäre natürlich ein interessanter Move gewesen, wenn er gesagt hätte, so, das sind die Röntgenstrahlen, die ich hier entdeckt habe. Aber da gibt es ja auch noch eine Parallelgeschichte zu den X-Strahlen. Nämlich ein paar Jahre später kamen französische Forscher dazu, zu behaupten, dass sie die N-Strahlen entdeckt hatten. Also sowas Ähnliches wie X-Strahlen, nur halt N auch als so eine Phosphoreszenzerscheinung auf so dünnen Schirmen.
Die N-Strahlen wurden dann ja auch entdeckt, ne, und auch nachgewiesen öfter und so. Es ging ja einige Jahre, wo dann die Physiker immer wieder Endstrahlen nachgewiesen haben und vermessen haben und so weiter. Es sollte vor allen Dingen, glaube ich, bei Flammen oder sowas, bei der, ja, so ein bisschen, wenn man eine Flamme hatte, sollte die zur Veränderung des Spektrums führen und das konnte man dann vernünftig messen. Ja, aber irgendwie, also es wird heute noch sehr, sehr gerne gelehrt, gerade so Physik-Erstsemestern oder so. Denn es sagt einem so ein bisschen was aus, über wie man überhaupt eine Theorie vernünftig verifizieren kann und worauf man aufpassen muss und so weiter. Wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt, Endstrahlen habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Die gibt es auch nicht. Das ist ein kompletter Hoax gewesen. Ja, das ist komplett ja eine reine Einbildung der Physiker mehr oder weniger gewesen in Sachen, die sie da sehen wollten, die sie nicht gesehen haben. Das heißt, der sich das Ganze ausgedacht hat, der hat sich einen experimentalen Experimentaufbau gemacht, wo er verschiedene, wie er das erzeugen kann, brauchte dafür ein Prisma und eine Flamme und dann einen fluoreszierenden Schirm und so weiter. Und dann konnte man diese Endlinien in dem Spektrum der Flamme quasi dann nach und nach dann sehen auf diesem Schirm. Aber die waren sehr, sehr, sehr schwach. Und ja, da bildet man sich gerne mal, wenn man ja weiß, wo man genau Linien erwartet, bei einem ganz, ganz schwach fluoreszierenden Schirm, da kann man sich einfach schon mal so rein psychologisch wirklich Sachen einbilden. Und das Auge sieht auch auf einmal Sachen wirklich, die da in Wirklichkeit gar nicht sind.
Gerade wenn man lange zu in einer sehr dran glaubt Kammer.
Und zu sehr nahe hinguckt.
Genau, gerade wenn man lange in einer dunklen Kammer sitzt und da auf so einen Schirm guckt, wo dann so ein schwaches Leuchten sein kann, dann irgendwann fängt das Auge dann auch an, sich da Sachen einzubilden. Also das kann man schon verstehen. Also vernünftigeren, wie wir das heute kennen, vernünftigeren Messmethoden, wie zum Beispiel mit so Fotodetektoren oder so, und einer vernünftigen Datenauswertung würde man sowas natürlich dann nicht mehr detektieren oder behaupten zu detektieren. Aber damals war es halt noch sehr viel ja, händisches Arbeiten, wirklich mit den eigenen Augen zu gucken. Und deswegen passte das ganz gut in die Zeit, dass dann sowas da rauskam. Aber interessant war, ja. Es gab da einen, ich glaube, der war auch ein Physiker, auf jeden Fall heute würde man das Debunker nennen, also so ein Skeptiker.
Ja, das war Robert W. Wood hieß der.
Genau, und der ist
der da Mann, das war Physiker und Debunker, genau.
Und der ist da ins Labor gegangen und hat sich das vorführen lassen und hat dann im dunklen Labor heimlich ein Prisma aus dem Aufbau entfernt, das sehr wichtig für den Aufbau war, um das zu detektieren. Und trotzdem hat der Forscher gesagt, oh, ich sehe hier gerade die Strahlung. Und dann hat er noch einen Holzblock, anstatt das zu untersuchenden Objektes da reingepackt. Und trotzdem haben die Forscher gesagt, oh, da sehen wir noch die Strahlung. Und damit war dann klar, dass es wirklich reine Einbildung war und nicht echt existierende Strahlung. Also auch ein schöner Test, dass man einfach sein System so ein bisschen ja, manipuliert oder ein bisschen einschränkt, dass man eigentlich nichts mehr sehen sollte. Und wenn man dann noch was sieht, dann weiß man, das ist nicht das, was man eigentlich untersuchen möchte.
Ja, und das spielt auch so ein bisschen mit den Erwartungen der messenden Person, ne? Dass man nicht explizit nach Sachen suchen soll, die man jetzt erwartet. Das Problem kann man in der Physik teilweise, wenn man es weiß, noch wirklich ausschließen, indem man halt das Ganze so aufbaut. Aber in anderen Wissenschaften, gerade in Sozialwissenschaften, ist das ein richtig großes Problem, wo es extrem große Theorien gibt, wie das dann in diverse Studien auch reinspielt und so. Dass man wirklich, wenn man Sachen finden will oder wenn man danach sucht, sie dann auch wirklich quasi innerhalb des Datenpools findet, man aber auch genau das Gegenteil innerhalb des Datenpools finden kann. Und es geht jetzt nicht um wirkliche Manipulation, sondern es geht einfach wirklich darum, ja, dass man das unbewusst auch teilweise macht. Naja, da wird das auf jeden Fall gerne erwähnt, immer dieses Beispiel der N-Rays, die dann wirklich von Physikern geglaubt wurde, aber ein paar Jahre später dann wieder verworfen werden musste.
Genau. Noch ein paar Details vielleicht zum Spektrum, also über welche Wellenlängen reden wir hier eigentlich?
Ja.
Das ist ja, wie gesagt, elektromagnetisches Spektrum, aber sichtbarer Bereich ist ja sowas wie ja, 400 bis 800 Nanometer, wenn man mal so ganz grob daran geht. Es gibt Leute, die können auch darunter noch ein bisschen was sehen im UV-Bereich und Röntgenstrahlung ist halt schon ein ganzes Stück tiefer, ist dann so im, ja, Nanometerbereich oder unterhalb vom Nanometerbereich.
Aber ein sehr interessanter Fakt dazu, den die wenigsten wissen heutzutage, ist, man kann nämlich nachweisen, dass das menschliche Auge in der Tat Röntgenstrahlung sehen kann. In einem komplett dunklen Raum, wenn man so einzelne Röntgenphotonen mehr oder weniger ins Auge bekommt, dann ist es wohl möglich, oder man sieht man wohl das Ganze irgendwie vernünftig so ein bisschen violett aufleuchten. Aber das geht dann nicht über den natürlichen Weg. es ist in der Tat nicht ganz klar, wie man wirklich jetzt was sieht. Man will ja jetzt auch nicht einfach Augen zerschießen, um das zu testen. Es hat nicht so wirklich eine Anwendung, aber es sieht wohl so aus, als würde ja entweder das Ganze im Auge direkt irgendwas anregen oder direkt quasi das Licht einen Nerv anregen, einen Sehnerv im Auge oder irgendwie irgendwas, das dann im Auge eine Zelle oder so, die fluoreszieren kann, mehr oder weniger. Das heißt, das geht nicht ganz normal über die Effekte, die wir sonst so bei haben, wenn wir ganz normal Licht wahrnehmen.
War das nicht auch bei den ersten Atombombenversuchen so, wo die Leute nicht ganz so weit wegstanden und trotzdem sehr stark abschirmende Brillen auf hatten, um diesen Lichtflash nicht ganz so hart zu sehen, aber die haben trotzdem Leuchten in ihren Augen gesehen, eben von der ganzen Röntgenstrahlung und so, was da emittiert wurde.
Ja, genau.
Also, ja.
Ja, also irgendwie, ne, obwohl man das eigentlich nicht sehen kann, weil es nicht in dem Wellenlängenbereich der Rezeptoren und sowas liegt, sieht man es irgendwie trotzdem, weil es irgendwie direkter geht. Es geht halt tief rein und kann direkt dann irgendwas anregen, was dann das Ganze irgendwie, irgendwas zum Gehirn zumindest dann weiterträgt.
Im Zweifel,
ganz, wie gesagt, ja, ganz bekannt ist nicht, wie das Ganze wirklich funktioniert.
Im Zweifel, wenn die Hornhaut anfängt zu brennen, dann sieht man, glaube ich, auch noch ein bisschen was Helles.
Ja, wahrscheinlich, entweder einmal oder für immer, ne? Eins von beiden. Ja. Also, das, guckt nicht in Röntgenquellen, kleiner Hinweis an der Stelle. Genau,
apropos Röntgenquellen.
Ja, wir haben ja schon so ein bisschen darüber geredet. Wir haben ja schon angesprochen, dass wir offensichtlich mit einer Elektronenstrahlröhre Röntgenstrahlen erzeugen können. Ja, das heißt irgendwie, und so wird das heute auch noch gemacht, ja, das ist der natürliche Weg. Diese Elektronenstrahlröhre wird ja auch häufig einfach als Brownsche Röhre bezeichnet. Das heißt, wir legen einfach eine Spannung an und dann schicken wir einfach Anoden, Elektronen von einer Kathode zu einer Anode. Da muss natürlich irgendwie Vakuum drin sein, dass die Elektronen nicht direkt irgendwie von Luftmolekülen wieder abgebremst werden. Und damit können wir Elektronen, so einen Elektronenstrahl erzeugen. Jetzt kann man den auch schön fokussieren, indem man Felder anlegt, wenn man will und sowas. Da hat man aber erstmal noch keine Röntgenstrahlung, sondern um jetzt Röntgenstrahlung zu bekommen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt diese Elektronen sehr stark abbremsen oder ablenken. Das ist dann die sogenannte Bremsstrahlung, haben wir auch schon öfter mal drüber berichtet. Denn wenn man Ladung hat und die Ladung beschleunigt, dann strahlt sie. Das ist auch genau der Effekt, den wir hier wieder sehen. Beschleunigen heißt auch negativ beschleunigen, also abbremsen. Und wenn man Elektronen einfach sehr, sehr stark abbremst, zum Beispiel indem man sie einfach auf ein sehr dichtes Material knallen lässt, ja, indem zum Beispiel nimmt man gerne irgendwelche Kupferanoden oder so und da haut man jetzt die Elektronen rauf und dann werden die einfach durch diese Absorption im Material sehr, sehr schnell abgebremst und dann strahlen sie. Und dann strahlen sie in dem Fall so hart ab, dass es quasi Röntgenstrahlung ist, die dabei entsteht.
Die andere
Art, das ist
zum
Beispiel eine Möglichkeit.
Die andere Art ist ja, was wir auch als Beschleunigung kennen, ist ja eine Kreisbewegung. Das heißt, wenn wir Elektronen mit hoher Geschwindigkeit auf eine Kreisbahn zwingen, werden die auch abstrahlen, das nennt man dann nicht mehr Bremsstrahlung, sondern das ist dann die sogenannte Synchrotronstrahlung oder Zyklotronstrahlung, je nachdem, was das direkt für ein Objekt ist, mit dem wir das dann auf eine Kreisbahn zwingen. Das ist auch ein typischer Mechanismus. Es gibt natürlich auch Objekte, die einfach so heiß sind, dass die thermische Strahlung im Röntgenbereich sind. Aber da muss man schon sehr viel Energie haben. Also schon.
Genau. Das Sonnenspektrum selber hat auch einen Röntgenanteil zum Beispiel, ja.
Genau, und dann gibt es natürlich noch einen Anteil, und zwar sind das die Übergänge im Atom von Elektronen, die auf niedrigeren Energieniveaus liegen. Das heißt, die nicht auf den äußersten Energieniveaus sind, die man relativ leicht mit zum Beispiel sichtbarem Licht schon anregen kann und ionisieren kann, sondern wenn die Elektronen, die fester gebunden sind an das Atom, wenn man die jetzt rausschlägt und da Übergänge treibt, da kriegt man dann sogenannte Röntgenlinien hin.
Das ist so ein bisschen wie der photoelektrische Effekt, für den Albert Einstein ja den Nobelpreis bekommen hat. Nur Einstein hat das halt quasi für sichtbares Licht an den äußersten Schalen nachgewiesen. Und wenn man jetzt halt, je weiter man rein will zum Atom, desto mehr Energie muss man aufwenden, weil man halt ein Potenzial überwinden will. Das heißt, wenn ich sehr nah ran will an den Atomkern als Elektron, also ich habe jetzt meinen Elektronenstrahl und schieße mich zum Beispiel auf diese Kupferanode. Und jetzt will ich sehr nah ran an so einen Elektronenkern. Das geht nur, wenn ich eine hohe Energie habe. Und die typischen Energien in dem Bereich, wie man das normalerweise in so Experimenten oder so heutzutage macht, sind so irgendwo im Kilovolt-Bereich. Sagen wir mal 100 Kilovolt oder vielleicht reichen auch schon 50 Kilovolt. Gute Frage, welche kinetische Energie hat eigentlich so ein Elektron, wenn ich einen Elektronenstrahl mit 50 Kilovolt beschleunige? Oder ja. verursache. Und dafür haben die Physiker sich einfach eine Einheit ausgedacht. Das heißt, wenn ich einen Elektronenstrahl mit 50 Kilovolt Spannung erzeuge zwischen Anode und Kathode, dann hat die elektrische Energie genau die Größe 50 Kilo Elektronenvolt. Das ist die Einheit, die einfach so schön genauso danach benannt ist, mehr oder weniger, wie jetzt diese kinetische Energie ist, der Elektron.
Macht das sehr dann, einfach.
Macht das sehr, sehr einfach rechnerisch und damit kann man jetzt, ja, kann man sehr schön umrechnen. Der Umrechnungsfaktor selber ist die Ladung des Elektrons. Ja, das ist, das heißt, wir haben sowas wie E ist gleich Q mal U, wäre die Formel dazu, wenn ich mir das Ganze angucke. Das ist quasi die Energie in so einem Plattenkondensator oder Aufpunktteilchen in einem Plattenkondensator, wenn ich mir die Anode und Kathode als so eine Standard, Kondensatoranordnung vorstelle. Und Q ist jetzt hier die Ladung des Elektrons.
Die ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb.
Sehr gut.
Für diejenigen, die es nachrechnen wollen.
Genau, das ist dann der Umrechnungsfaktor, den ich brauche von Elektronenvolt auf Joule. Ja, wobei, also mit Elektronenvolt kann man einfacher rechnen, weil es halt auch sehr, sehr kleine Energien man damit dann sehr gut ausdrücken kann. Ja, in Wirklichkeit sind es halt 10 hoch minus 19 Joule, die man nachher hätte, wenn ich nur einen Elektronenvolt habe. Das ist genau das, worum es geht. Aber genau, wir haben ja halt sowas wie 50 Kilo Elektronenvolt oder 100 Kilo Elektronenvolt oder so. Über solche Energien reden wir. Und die brauchen wir, um ranzukommen, nah ranzukommen zum Kern. Es reicht nicht, um in den Kern reinzukommen. Ja, da würde man ja sowas wie Gammastrahlen brauchen, die summen richtig viel Energie oder so. Aber mit so Kilo Elektronenvolt komme ich schon sehr nah ran an den Kern. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr bei den äußeren Schalen, wenn ich mir noch so das klassische Bohrsche Atommodell mit so Atomschalen vorstelle, sondern ich bin wirklich schon so in den innersten Schalen. Die werden ja meist dann so K- und L-Schale genannt, wenn man das vielleicht noch aus der Schule kennt, in dem Bohrschen Modell. Und so heißt dann auch diese Strahlung, die Röntgenstrahlung, die dabei entsteht, die heißt dann K-Strahlung oder L-Strahlung. Die ist nach diesen Schalenübergängen benannt. Das heißt, was passiert ist, mein Elektron kommt jetzt an, trifft ein anderes Elektron, was jetzt in dieser innersten Atomschale sitzt und schließt es einfach raus aus dem System. Ja, das heißt, im Prinzip wird das Atom jetzt so ein bisschen ionisiert für kurze Zeit, kann man sich vorstellen. Und jetzt haben wir aber, erstens haben wir eine äußere Spannung angelegt, das heißt, das Elektron wird ja eh mehr oder weniger abgesaugt durch die äußere Spannung. Und zweitens haben wir jetzt einen energetisch sehr, sehr günstigen freien Platz ganz nah beim Atomkern. Und der will sofort wieder aufgefüllt werden. Ja, das ist in dem Fall das Pendant zur Gravitation, dass Sachen nach unten fallen, währenddem einfach, dass hier die elektromagnetische Anziehung dafür sorgt, dass jetzt sofort ein anderes Elektron diesen Platz einnehmen will von der äußeren Schale. Das heißt, es rückt jetzt nach. Ja, und das wird jetzt einfach am wahrscheinlichsten von der nächsthöheren Schale nachrücken. Es gibt auch Effekte, dass es ein paar Schalen überspringt und von weiter oben nachrückt. Und das ist jetzt eine diskrete Energie, die es braucht, um von der einen Schale zur anderen nachzurücken. Und genau diese Energie liegt jetzt im Röntgenbereich und wird dann halt frei als Röntgenstrahlung. Genau, und danach sind jetzt diese verschiedenen charakteristischen Linien benannt. Und die sind jetzt halt je nach Anodenmaterial, was ich verwende in so einer Röntgenröhre, unterschiedlich. Damit kann ich, wenn ich diese Linie vermesse, zum Beispiel auch sagen, welches Material habe ich hier. Und kann damit dann auch Materialuntersuchungen machen. Das wird auch sehr, sehr häufig als Anwendung von Röntgenstrahlen hier gesehen.
Ja, das ist auch eine der Unterscheidungen von Röntgenstrahlen und Gammastrahlung, wenn man jetzt aus dem Bereich von dieser Atomphysik und Kernphysik kommt, ist, da sagt man, alle Vorgänge, die so in den Elektronenschalen stattfinden, das ist dann bis zur Röntgenstrahlung und alles, was im Kern stattfindet, ist Gammastrahlung. Auch wenn man das jetzt auf die Wellenlängenbereiche bezieht, das nicht immer ganz so einfach zu unterscheiden ist, weil es dann im Kern Prozesse gibt, die weniger Energie brauchen als manche Schalenübergänge. Aber das ist so die grobe Einteilung, die man damals gemacht hat.
Es kommt darauf an, wen man fragt an der Stelle. Das ist interessant. Also wenn man sich quasi angucken will, bis wo ist es noch Röntgenstrahlung und ab wann ist es Gammastrahlung, dann ist einmal diese Aufteilung, die Janis gerade gesagt hat, alles, was in den Hüllen passiert, also in den untersten Schalen, das ist eigentlich Röntgenstrahlung. Und alles, was aus dem Kern kommt, also Radioaktivität dann betreffend vor allen Dingen, das nennen wir Gammastrahlung. Ah, ich habe gerade ein bisschen schnell getrunken, Entschuldigung. Hab hier einen schönen Tee stehen, damit man auch viel reden kann. Sehr wichtig.
Oh, sollte ich auch mal machen.
Genau, habe aber noch keinen Husten, das ist auch sehr gut momentan. Genau, also alles, was aus dem Kern kommt, ist Gammastrahlung. Jetzt kommt es aber darauf an, welchen Kern ich betrachte und welche Atome ich betrachte, mit welchen Energieniveaus. Es kann durchaus sein, dass es mehr Energie aufbraucht, bei einem Atom in die innersten Schalen zu kommen, als bei einem anderen Atom in den Kern zu kommen, je nach was ich mir angucke. Dementsprechend gibt es ja so einen Überlappungsbereich von Röntgen- und Gammastrahlung. Jetzt gibt es aber auch die Bereiche, die sich nur die Röntgenstrahlung nachher angucken, aber gar nicht den Entstehungsprozess. Die wissen teilweise gar nicht, wie das Ganze entstanden ist, ja. Und dann kann man sich nicht fragen, kommt das jetzt aus der Schale oder kommt das aus dem Kern? Das heißt, danach bewerten, ist es Röntgenstrahlung oder schon Gammastrahlung, sondern man muss es dann wirklich klar mit einem Energiebereich Aufteilung irgendwie hinbekommen. Und dementsprechend, je nachdem, welche Art von Physiker oder so ich frage, oder auch Biophysiker, Physiker oder Chemiker oder so, die damit dann nachher Spektroskopie zum Beispiel machen, wird es entweder aufgeteilt anhand der Wellenlänge oder nach der Entstehungsgeschichte der Strahlung. Es ist nicht klar definiert.
Jetzt haben wir vor allem darüber geredet, wie die Strahlung entsteht, wenn man Atome sich anguckt oder so ein bisschen geladene Teilchen, die man hier auf der Erde beschleunigt. Aber ganz viel interessante Physik findet ja auch statt, wenn ich ins Weltall gucke. Da gibt es sehr viele Röntgenquellen und wir haben einige Röntgensatelliten da um die Erde kreisen, die halt diese ganzen Röntgenquellen versuchen zu vermessen und aufzuzeichnen. Und da sind zum Beispiel supermassive schwarze Löcher, die Materie einsaugen und extreme Beschleunigung hervorrufen von geladenen Teilchen, die aber auch sehr viel Reibung in ihren Akkretionsscheiben erzeugen und damit Röntgenstrahlung erzeugen oder wo thermonukleare Explosionen entstehen, weil Materie auf zum Beispiel einen Neutronenstern knallt. Auch da entsteht Röntgenstrahlung. Und gerade auch bei Neutronensternen, die ein sehr starkes Magnetfeld haben, da werden natürlich geladene Teilchen auch in diesen Magnetfeldern extrem stark beschleunigt und dann haben wir wieder Synchrotronstrahlung und Bremsstrahlung. Also da gibt es vielfältige Phänomene da draußen, die sehr interessant sind und die man sehr schön beobachten kann mit Hilfe von Röntgensatelliten.
Ja, wir haben ja zum Glück so eine schützende Schicht, die man sowohl Ozonschicht als auch Atmosphäre einfach nennt, ja, die obere Atmosphäre, die uns vor solchen ja ionisierenden Strahlen schützt, hochenergetischen ionisierenden Strahlen. Das heißt, wir haben ja die Ionosphäre, die konstant immer wieder ionisiert wird von solchen harten Strahlungen, die aus dem Weltraum kommen. Und dementsprechend kommt aber diese Strahlung größtenteils nicht mehr unten bei der Erde an. Und wir haben nicht die Probleme mit Gamma- und Röntgenstrahlung aus dem Weltall hier. Da können wir sehr dankbar sein auf jeden
Fall. Das wäre sonst sehr unangenehm.
Ja, genau. Das Ganze, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, wie das Ganze dann aussehen würde, also wie ist zum Beispiel die Absorption von Röntgenstrahlen? Die Absorption findet normalerweise auch mit so einem, wir haben ja vorhin über Exponentialfunktion geredet und wie das meistens in der Natur ist, das Ganze klingt jetzt exponentiell in so einem Material ab. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Bleiklotz habe und damit will ich jetzt zum Beispiel mich abschirmen vor Röntgenstrahlung, dann werde ich, wenn ich das die Intensität mir anschaue, sehen, dass die exponentiell weniger wird in dem Blei. Und damit kann man die auch relativ schnell und relativ gut abschirmen.
Man braucht halt ein Material, das sehr dicht ist und möglichst schwere Atomkerne hat, um gut mit der Röntgenstrahlung wechselwirken. Sagt man das so? Schwieriges Wort. Und dementsprechend eine sehr hohe Absorption hat auf kurzen Strecken. Es bringt genau, aber nichts, wenn man 10 Meter Holz bräuchte.
Man muss ein bisschen aufpassen, wenn ich nicht nur Röntgenstrahlung abschirmen will, sondern wenn ich auch Radioaktivität abschirmen will. Ja, dann muss ich zum Beispiel gucken, wenn ich Beta-Minus-Strahlung habe, das sind ja dann wieder Elektronen, so ein Elektronenstrahl. Und den könnte ich jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr gut abschirmen, indem ich einfach einen Bleiklotz oder so nehme. Aber dann würde ich ja wieder Elektronen, die sehr energiereich sind und damit eine sehr hohe kinetische Energie auch haben, würde ich wieder sehr schnell abbremsen mit so einem Bleimantel. Ja? Und dann würde ich wieder Bremsstrahlung erzeugen im Röntgenbereich und so weiter. Deswegen muss man sehr schön gucken. Bei sowas würde ich zum Beispiel die radioaktive Strahlung erstmal moderieren, nennt man das. Das heißt, ich würde sie erstmal langsam verlangsamen, sodass nicht auf einmal diese ganze harte Bremsstrahlung entsteht, sondern dass die erstmal schön langsam Schritt für Schritt abgebremst werden und erst dann mache ich außenrum mal einen Bleiklotz oder so, wo das dann mehr oder weniger gar nicht mehr durchkommt. Aber muss ich bei der Absorption ein bisschen aufpassen. Wie sieht das mit den Gefahren für den Menschen aus?
Du hast ja schon gesagt, ja. Das ist eine ionisierende Strahlung und ionisierende Strahlung ist immer ein bisschen gefährlich, weil es eben ja Moleküle wirklich chemisch verändern kann. Wenn Elektronen rausgeschlagen werden, dann wird das teilweise reaktiv, Strukturen gehen kaputt und das ist gerade für uns gefährlich, wenn in Zellen Schäden entstehen, wenn zum Beispiel die DNA geschädigt wird oder wenn der Zellkern oder irgendwelche anderen Bestandteile von der Zelle halt wirklich einfach kaputt gehen dadurch und die Funktion dann nicht mehr gewährleistet ist. Da kann man je nach Intensität dann Verbrennungen bekommen oder halt Krebs mit längerer Exposition oder alle möglichen anderen Probleme.
Genau, Radikalbildung in DNA-Ketten und solche Sachen sind da vor allen Dingen Probleme, das, was da passieren kann. Das will man eigentlich immer vermeiden, dass das Ganze dann reaktiv wird und dann eventuell wirklich zu einem Krebs anwachsen kann oder sowas. Was kein Problem ist, ist die Temperaturerhöhung. Das ist eine Frage, die öfter mal auf Physiker zukommt, wenn man darüber redet. Das Problem kennt man auch von anderen Sachen, zum Beispiel von Handystrahlung oder sowas, ob das irgendwie ein Problem ist, weil im Ohr oder im Gehirn oder was auch immer die Temperatur dadurch erhöht wird. Bei Röntgenstrahlung kommt das auch öfter mal. Das ist nicht das Problem. Also die Temperatur wird nicht wirklich dadurch erhöht. Diese Anregungen, die trifft man quasi nicht mit der Frequenz der Röntgenstrahlung. Das ist kein Problem. Die Temperaturstrahlung ist ja vor allen Dingen Infrarotstrahlung. Die macht Sachen heiß. Röntgenstrahlung ist sehr, sehr gefährlich, aber aus anderen Gründen.
Für Temperatur bräuchte man ja entweder eine Bewegung von den Atomen, die angeregt wird, oder irgendwelche ja, Schwingungsmoden oder Rotationsmoden von irgendwelchen Molekülen, die angeregt werden. Und all das passiert mit der Röntgenstrahlung nicht, sondern die geht halt knallhart da rein und schmeißt Elektronen raus.
Genau.
Ja.
Vielleicht, wenn wir jetzt gerade so bei Schäden von Menschen und so weiter sind, man hat ja vielleicht mal von solchen Dosisgrenzwerten gehört und vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber reden, wie viel eigentlich so ein Arztbesuch ausmacht, wenn ich mich da röntgen lasse oder was es da sonst noch so für Gefährdungen gibt. Ich habe hier so eine Liste offen, deswegen rede ich gerade drüber. Vielleicht kann ich einfach mal ein bisschen was vorlesen. Also erstmal, die Einheit für solche Dosiswerte ist normalerweise Sievert. Oder in dem Bereich, wo wir hier sind, Millisievert oder Mikrosievert. Das heißt, hier geht es eigentlich um sehr, sehr kleine Werte, die das Ganze hier betreffen. Man kann sich das Ganze aber vorstellen als einfach, wie viel Strahlung kommt quasi an auf ein jeweiliges Gewebe. Und da gibt es dann auch noch andere Einheiten oder Umrechnungsfaktoren, je nachdem, welches Gewebe bestrahlt wird. Also die Lunge wird zum Beispiel anders reagieren, als wenn das Auge getroffen wird und so weiter. Und da gibt es dann je nachdem auch noch mal spezielle Einheiten für, die man sich dann angucken kann, die dann genormt sind auf das, was da jeweils getroffen wird und bestrahlt wird. Aber wenn ich jetzt mal ganz allgemein bleibe, in dieser Einheit Sievert und mir auch jetzt nicht irgendwelche Äquivalenzdosiswerte, so würde es dann heißen, angucke, also Äquivalenz zu dem, was ich da gerade bestrahle zum Beispiel, sondern einfach nur das so im allgemeinen Dosisbereich angucke, dann kann man sich zum Beispiel mal angucken, was macht eigentlich so ein Arztbesuch. Also sagen wir, ich habe so eine typische Röntgenaufnahme des Brustkorbs, des Thorax, dann sind wir in einem Bereich so zwischen 0,01 und 0,03 Millisievert pro Aufnahme, die gemacht wird.
Ja, das heißt, da kann man schon das ein paar machen pro Jahr.
Ja, das ist jetzt ja die Frage. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie viel wir eigentlich machen können.
Stimmt,
ja?
Stimmt. Vielleicht ein bisschen zu schnell.
Genau.
Was ist denn da die sind wir Jahresdosis?
Wir sind ungefähr bei einem für zulässige ja, Strahlenexposition der Bevölkerung sind wir ungefähr bei 1 Millisievert pro Jahr. Ja, und jetzt hast du natürlich recht. Du kanntest das natürlich schon an der Stelle. Das heißt, wir reden hier in der Tat dann von was sind das dann ungefähr 100 Aufnahmen oder irgendwas in der Größenordnung, die man pro Jahr machen könnte? Irgendwas in der Größenordnung zumindest, damit man da so gerade rankommt. Ja. Da kommen wir aber direkt ran, wenn ich zum Beispiel an eine CT denke, an eine Computertomographie. Wenn ich zum Beispiel eine CT des Hirnschädels mache, liege ich im Bereich zwischen 1 und 3 Millisievert pro Aufnahme. Das heißt, das sind dann Sachen, die wird man auch nur machen, wenn es wirklich nötig ist und weil es halt auch eventuell andere ja, Belastungen hervorrufen kann. Ja, das da Problem, kommt man halt an diesen Grenzwert ran.
Das Problem dabei ist ja, dass man nicht nur eine Aufnahme macht, sondern dass man ja aus allen möglichen Richtungen ganz viele Aufnahmen macht, um die hinterher zusammenzusetzen zu einem dreidimensionalen Bild, um wirklich alle Details zu untersuchen. Das heißt, man braucht einfach viel mehr Röntgenstrahlung, um da vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Wobei mittlerweile sich ja auch die Röntgenmaschinen, die Ärzte benutzen, verändert haben. Früher hat man nur auf die Absorption gesetzt. Das heißt, man hat Röntgenstrahlung auf das Gewebe geschickt, es wurde absorbiert und man hat dahinter geguckt, wie viel Röntgenstrahlung kommt denn noch an. Und jetzt lassen unterschiedliche Gewebe unterschiedlich viel Röntgenstrahlung durch und dann kriege ich mein Bild von dem, was da jetzt im Weg war. Mittlerweile schafft man es aber mit wesentlich geringeren Intensitäten, sich die Phase von der Röntgenstrahlung anzugucken. Das heißt, man guckt sich nicht mehr an, wie wird das abgeschwächt, sondern wie wird das jetzt verzögert im Durchgang. Das heißt, es geht fast ungestört durch, ändert aber so ein bisschen seine Wellenform, könnte man sagen, also die Ankunftszeit. Und daraus kann man jetzt zurückrechnen, was war da im Weg, und das ist wesentlich schonender.
Ja, das Gute ist, ich habe keine Absorption mehr im Gewebe. Ja, und deswegen kann die Strahlung da nicht direkt Schaden anrichten. Zumindest nicht so einfach. Ich habe halt nur noch eine leichte Wechselwirkung mit dem Gewebe selber. Aber in Wirklichkeit sind diese ganzen Arztbesuche und so weiter meistens ziemlich zu vernachlässigen. Wir können uns ja mal natürliche Quellen zum Beispiel angucken. Die durchschnittliche jährliche Dosis einer Person aus künstlichen Quellen, also nicht natürliche Umweltquellen, sondern erstmal künstliche Quellen, sind ungefähr 2 Millisievert pro Jahr. Die hat man quasi immer. Und da kommt das meiste aus der Medizin, im medizinischen Bereich. Da wird auch das meiste, ja, die meiste radioaktive Strahlung erzeugt, die wir so künstlich erzeugen. Ja. Man denkt ja immer an Atomkraftwerke. Ja, aber Atomkraftwerke sind wirklich halt nur ein kleiner Teil. Und da hat man irgendwann mal diese Bremsstäbe und dann laufen die da auch für ewig. Ja. Das Problem ist da ja der Abfall. Man weiß nicht, wo danach dahinter mit, weil die brennen ja noch Millionen Jahre weiter quasi. Aber so von der Strahlenbelastung selber macht so ein Atomkraftwerk irgendwas in der Größenordnung von so einer Röntgenaufnahme aus, die man die Belastung von Atomkraftwerken im Jahr für so eine Durchschnittsperson in Deutschland. Aber diese andere Belastung, die wir zum Beispiel aus medizinischen Quellen und so weiter immer ausgesetzt sind, ist halt schon 2 Millisievert pro Jahr.
Ja, ein großer Faktor ist auch die Höhenstrahlung. Wir hatten ja gesagt, die Atmosphäre und die Ozonschicht, die können relativ viel von der kosmischen Röntgenstrahlung abschwächen. Aber natürlich ist es so, je höher ich komme, desto mehr kriege ich da auch vielleicht noch ab. Was haben wir denn da noch so für Effekte?
Ja, also wir haben natürlich einmal die, das habe ich ja eben gerade schon angekündigt, die natürliche Exposition. Das heißt, das ist sowohl das, was aus dem Boden kommt. Da geht es vor allen Dingen um so radioaktive Stoffe und so weiter aus dem Boden. Das heißt, wir reden hier nicht nur von Röntgenstrahlung, sondern wir reden hier eine Mischung aus Röntgen- und Gammastrahlung mehr oder weniger. Und da ist es und natürlich das, was uns doch noch aus dem Weltraum erreicht. Ja, da wird uns auch noch an Höhenstrahlung und so weiter auf natürlichem Wege dann was erreichen. Das sind so auch zwischen 2 und 3 Millisievert pro Jahr nochmal obendrauf. Da ist unser Körper aber auch dran gewöhnt quasi. Ja, das haben wir ja schon seit Beginn, das trifft immer auf uns ein. Das ist der natürliche Hintergrund. Das heißt, damit können wir vernünftig umgehen. Alles diese künstlichen Sachen, die kommen dann ja obendrauf. Und da kann man auch noch mal eine Sache erwähnen, wenn ich jetzt mir die Höhenstrahlung angucke, die wird natürlich, wie du gerade gesagt hast, viel höher, wenn ich zum Beispiel entweder hoch in den Berg gehe oder wenn ich fliege. Ja, und wenn ich mir jetzt einen Flug angucke, hier wird gerade das Beispiel aufgelistet von München nach Japan, dann ist das ungefähr 0,1 Millisievert pro Flug nochmal, das ich da auf mich nehme. Ja, das heißt, ein Flug, also ein Fernflug in dem Fall, hat ungefähr so viel Strahlenbelastung wie 10 Röntgenaufnahmen, wenn ich irgendwo beim Arzt bin.
Schon nicht so wenig.
Das sollte man sich echt überlegen. Also Flüge sind da, wenn man sich jetzt Gedanken macht, da vor einer Röntgenaufnahme oder so beim Arzt und aber vorher irgendwo hingeflogen ist, ja, dann sollte man nochmal darüber nachdenken.
Das stimmt.
Ja, die Grenzwerte, wenn dann wirklich was passiert, ja, also es gibt ja hier einmal, es gibt stochastische Schäden und deterministische Schäden normalerweise, wo unterschieden wird. Also das eine passiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, kann man aber nicht klar sagen, wann es wie passieren wird. Da guckt man sich dann Wahrscheinlichkeitskurven und so weiter an. Aber man kann ganz klar bei deterministischen Strahlenwirkungen sagen, okay, ab dann und dann kriegst du auf jeden Fall zum Beispiel Hautrötung. Ja, da sind wir uns sicher. Das wäre zum Beispiel so, wenn ich eine akute Exposition von ungefähr 500 Millisievert habe, dann weiß ich wirklich, okay, hier habe ich jetzt auf jeden Fall Hautrötung. Ich habe immer noch eine kleine Chance, dass dann da Krebs entstanden ist und so weiter. Das sind dann diese stochastischen Schäden. Da kann man nicht sagen, okay, ab der und der Dosis habe ich wirklich Krebs. Sondern das ist immer mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor verbunden. Aber ich kann sagen, bei 500 Millisievert, die ich akut abbekomme, habe ich auf jeden Fall eine Hautrötung. Das kann ich sagen. Und Probleme kriege ich dann, wenn es wirklich in den Tausender-Bereich geht. Das heißt, ich bin nicht mehr im Bereich von Millisievert, sondern im Bereich von Sievert. Und dann, wenn ich so im Bereich von 3 bis 4 Sievert bin, da muss ich schon echt Glück haben, das zu überleben. Mhm. Und ja, so ab 8 bis 10 Sievert bin ich auf jeden Fall tot. Ja, und das ist dann das Problem, wenn ich irgendwie, dementsprechend werden auch so ein bisschen die Grenzwerte festgelegt für Personal, was zum Beispiel im Atomkraftwerken arbeitet und dann da so Notfall, im Notfall, wenn da irgendwas ist, ja, da nochmal rein muss und den großen roten Ausknopf drücken muss oder sowas. Und da sind normalerweise die Grenzwerte ungefähr bei 400 Millisievert. Also wo man sagt, okay, wir verletzen ihn noch nicht aktiv, man kann das wahrscheinlich noch vernünftig nachher überleben und bestehen, ohne dass man irgendwie aktiv den Körper des Angestellten verletzen darf, quasi. Das heißt, alles andere kann man nicht mehr ordnen. Für alles andere, wenn da irgendwer reinrennt und dann wirklich sicher sterben wird oder so, das muss der schon aus freien Stücken dann als Heldentat mehr oder weniger tun, wie man das ja in Japan gesehen hat.
Schöne Darstellung davon gibt es auch in der Serie Tschernobyl von der BBC. Ja. Das stimmt. Wo auch sehr schön dargestellt wurde, wie die wirklich sehr rote Gesichter bekommen haben, wo die halt in den Reaktorkern geguckt haben und so. Also auch sehr dramatisch die Auswirkungen dabei. Es gibt noch eine andere große, einen großen Bereich der Physik, wo Röntgenstrahlung verwendet wird, was wir vorhin schon angesprochen hatten, Synchrotronstrahlung. Das heißt, man hat so Beschleunigerringe, wo zum Beispiel Elektronen oder Protonen oder irgendwelche geladenen Teilchen auf einem Ring immer beschleunigt werden. Und dann gibt's da so Strahlauskoppel-Optiken, wo man dann schön harte Röntgenstrahlung auskoppeln kann und für alle möglichen Experimente benutzen kann. Und da gibt es zum Beispiel Experimente, die für die Materialwissenschaft sind, die sich Kristallstrukturen angucken oder auch von großen Molekülen die Details angucken, die ganzen Strukturen angucken. Sehr interessant für die Medizin. Es gibt teilweise dann auch Sachen, wo man versucht, Bildfälschern auf die Spur zu kommen, indem man wirklich Kunst durchleuchtet, um da Details zu sehen, ob das übermalt wurde und was da so stattgefunden hat. Also da gibt es unheimlich viele Anwendungsbereiche bei solchen Beschleunigern, wo man eben diese Röntgenstrahlung nutzt, gerade wenn die dann sehr monochromatisch ist, also eine sehr definierte Energie hat, um dann eben damit ganz viele interessante Sachen zu machen.
Ja, ich habe mir diese Sachen am DESY selber schon öfter angeguckt, wo man wirklich diese Beschleunigerringe hat und dann so am Rand der Ringe immer mal wieder diese kleinen Laborkabinen mehr oder weniger, wo man seine Experimente aufbauen kann, weil man weiß, da kommt jetzt bei jedem Durchlauf die und die Röntgenstrahlung mit der und der Frequenz vorbei. Und da kannst du, was auch immer du da reinstellst, kannst du dann untersuchen. Ne? Wenn das Ding gerade aus ist, baust du da deine Sachen auf und dann gehst du am besten raus und lässt in Ruhe das Ganze laufen. Ne? Du willst ja selber dann nicht stehen normalerweise. Ja. Eigentlich will man da ja andere Sachen testen normalerweise. Das heißt, man will dann nachher ja diese Strahlen aus diesem Ring irgendwie aufeinanderprallen lassen oder irgendwie auskoppeln in einen größeren Ring schicken oder so. Aber man benutzt immer sehr gerne das noch so als Beiprodukt und kann damit sehr, sehr viel wirklich machen. Und manchmal macht man das Ganze auch nur an, weil man diese Strahlung haben will eigentlich. Es gibt auch, kann man sich natürlich fragen, was ist eigentlich die größte Röntgenmaschine quasi, die wir je gebaut haben? Ja?
Ich wollte gerade mit einem kleineren Beispiel anfangen. In Hamburg wurde ja dieser Röntgenlaser gebaut.
Ja.
X-Fell. Auch da hat man Elektronen, die man beschleunigt auf eine sehr intelligente Art, dass sie quasi, die werden linear beschleunigt und laufen dann durch so wellenförmige Felder durch und werden dadurch nochmal extra beschleunigt, wie soll man das beschreiben?
Ja.
Orthogonal zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Und wenn man das richtig macht, ordnen die sich so in Scheiben an und dann wird die Röntgenstrahlung halt wirklich verstärkt. Das ist dann quasi wie in so einem Laser, wo die elektromagnetische Strahlung sehr kohärent wird und sehr gut verstärkt wird, wo man dann sehr hohe Intensitäten hinbekommt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären mit.
Du beschreibst ja ein großes Problem von Röntgenoptiken, was man hat. Also wenn man jetzt Röntgenlaser hat oder Röntgenstrahlung an sich und will damit irgendwas Optisches machen, ja, dann braucht man ja theoretisch Röntgenoptiken. Das heißt, du brauchst Spiegel, du brauchst Linsen und so weiter. Und die ganz normalen Materialien, die wir so kennen und die wir benutzen für sichtbares Licht oder für Infrarotlicht oder so, die sind alle durchsichtig, die sind alle transparent für Röntgenstrahlen. Das heißt, die Röntgenstrahlen gehen da überall einfach gerade durch, normalerweise. Das heißt, da kannst du eigentlich nichts mehr machen. Du musst dir speziell Sachen überlegen für Röntgenoptiken. Da gibt es dann Fourier-Optiken, das ist einer der Tricks, die da benutzt werden. Ich glaube, da will ich jetzt nicht viel weiter drauf eingehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal angucken oder uns nochmal schreiben. Dann machen wir, da gehen wir nochmal eine ganze Folge, glaube ich, darauf.
Ja,
eine ganze Folge darauf ein.
Aber genau, man verwendet diese. Das ist so ein Stichwort.
Ja, genau. Also es gibt diese Fourier-Optiken und das ist dann ein bisschen komplizierter und auch deutlich teurer, wenn man das Ganze im Labor machen will. Ich kenne das. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwerer, mit Röntgenstrahlung zu hantieren und auch sowas zu bauen wie Laser oder die Röntgenstrahlung zu fokussieren auf einen Gegenstand oder so. Da braucht man dann schon Tricks.
Genau. Ja. Aber das sind halt sehr, sehr zielgerichtete Experimente, wo man die Röntgenstrahlung auf einen kleinen Punkt dann bringen möchte. Es gibt ein anderes Experiment in den USA, sogenannte Z-Maschine. Und da versucht man möglichst viel Röntgenstrahlung auch auf einen Punkt zu kriegen, aber auf eine etwas andere Art. Und zwar hat man da sehr viel elektrische Energie, die man zu einem ganz kurzen zu einer ganz kurzen Zeit bereitstellt. Und dann durch ein Wolframnetz, also durch ein Netz, das leitend ist und aus Wolfram besteht, durchleitet und zwar so viel Energie auf dieses Wolframnetz bringt, dass es einfach zu einem Plasma wird, instantan. Und weil dann da wieder Ladungen beschleunigt werden, entsteht ein ziemlich starker Röntgenpuls.
Ja, und das ist die stärkste künstliche Röntgenquelle, die die Menschen je gebaut haben bisher auf jeden Fall. Der Röntgenpuls hat eine Leistung von ungefähr 120 Terawatt, die wir hier sehen. Und man kann sogar mehr, eine Spitzenleistung von 290 Terawatt sogar. Sehr, sehr, sehr viel. Was man damit gemacht hat, unter anderem, ist, dass man damit auch eine Fusion hinbekommen hat, wie es bei uns in der Sonne stattfindet. Also aus Deuterium und Tritium, zwei Wasserstoffatome. Und wenn du die mit so einem Röntgenimpuls quasi triffst, dann werden die auch so ineinander gedrückt, dass sie direkt fusionieren. Das kannst du natürlich nicht im großen Maßstab für irgendeine Art von Kraftwerk benutzen oder so, sondern die Energie, die da freigesetzt wurde, war vermutlich um die 4 Millijoule. Also, man hat mehr als 4 Millijoule gebraucht, um diesen Puls zu erzeugen.
Aber, das ist ja vor allem Forschung gerade in den USA, um Kernwaffentests zum Beispiel nicht machen zu müssen, macht man diese Forschung dann eben an solchen Sachen. Und was du sagtest, diese Kompression von diesem Target findet statt, weil man eben dieses Wolframnetz dann ringförmig um das zu untersuchende Target rumbaut und es dann halt so einen ringförmigen Puls in die Mitte gibt und dann da alles quetscht.
Und damit schön interagiert. Ja, also das ist so das Stärkste, was wir hier zumindest auf der Erde kennen an Röntgenstrahlung. Ja, ich glaube, wir sind lang genug dabei, Jannis.
Ja, ziemlich sicher.
Falls es noch Fragen gibt, wie immer, ja, schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Oder ihr findet uns auf unseren Social-Media-Kanälen physik-geplänkel bei Facebook oder Instagram. Und am liebsten ist uns natürlich immer, wenn ihr uns auch noch auf der Patreon-Seite unterstützt, physik-geplänkel. Da könnt ihr auch mit abstimmen, welche Themen ihr am liebsten hören wollt und dementsprechend beeinflussen, was wir als nächstes dran nehmen, auf jeden Fall. Ansonsten bleibt alle zu Hause, bleibt gesund, ja, steckt keine anderen Leute an, das ist das Wichtigste. Und wir hoffen, wir sehen euch in einer Woche wieder vernünftig und gesund und wir beide auch noch ohne wirkliche Quarantäne zu müssen, sondern einfach nur in selbst auferlegter Quarantäne, mehr oder weniger, weil wir halt Physiker sind und zu Hause.
Sehr gut.
Ja, bis dann, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.